Aldi, das Online-Portal für institutionelle Investoren. Wir sprechen heute mit Carsten Kürlings. Er verantwortet bei der GLS Bank den Investmentfondsbereich. Die GLS Bank wurde 1974 gegründet, sie hat ihren Sitz in Bochum und sie verfolgt sozial-ökologische Ziele. Es handelt sich um ein außergewöhnliches Bankhaus. Über die Besonderheiten, die Hintergründe und die Leistungen klären wir sie im Laufe des Gespräches auf. Jetzt wollen wir starten. Herr Kürlings, Sie leiten den Investmentfondsbereich und Nachhaltigkeit hat einen klaren Fokus bei Ihnen. Bitte geben Sie uns die Hintergründe, was Ihren Bereich auszeichnet.
Der Investmentfondsbereich der GLS Bank blickt zurück so auf grundsätzlich so grob 10 Jahre. Ja, der erste Impuls war die Entwicklung des Fairwelt-Fonds gemeinsam mit Brot für die Welt, dem Südwind-Institut, als zivilgesellschaftliche Initiativen und damit auch die erste Besonderheit dieses Fonds. Und auf der Finanzseite mit der KD Bank, der Union Investment und uns als GLS Bank. Ja. Also eine Gemeinschaftsentwicklung und dieser Fairwelt-Fonds ist der erste Publikumsfonds mit einem entwicklungspolitischen Fokus. Also eine weitere Besonderheit dieses Fonds. Der wird jetzt bald auf 10 Jahre zurückblicken, ja, als Exot gestartet, hat mittlerweile deutlich über 1 Milliarde Fondsvolumen und ist damit einer der volumenstärksten Nachhaltigkeitsfonds im deutschsprachigen Raum, was eindrucksvoll den Erfolg im Privatkundengeschäft halt zeigt und eine Akzeptanz für sehr starke Nachhaltigkeitsangebote. Die Entwicklung ging weiter. In 2013 haben wir unseren ersten eigenen Aktienfonds entwickelt, den GLS Bank Aktienfonds. Der Fonds steht für einen sehr strengen Ansatz im Bereich der Aktienanlage. Ein globaler Ansatz, verfolgt eine Buy-and-Hold-Strategie und investiert vor allem auch in sogenannte nachhaltige Pioniere, also Unternehmen mit besonders starkem und glaubwürdigem Nachhaltigkeitsprofil. In 2015 haben wir uns sehr stark mit dem Markt der Mikrofinanzen beschäftigt, Mikrofinanzfonds. Da gab es ja auch durch die Regulatorik viele Veränderungen. Damit man so ein bisschen unseren Ansatz versteht, wir haben uns gut ein Jahr mit dem gesamten Markt beschäftigt, analysiert, was spricht dafür, was spricht dagegen. Das ist ja durchaus ein kontroverser Markt, ja, ein schwieriges Segment. Und haben quasi mit Freunden und Feinden der Mikrofinanz gesprochen, um die Positiv- und Negativkriterien quasi kennenzulernen, haben dadurch daraus einen Kriterienkatalog entwickelt, wie man Mikrofinanzen betreiben sollte und haben Ende 2015 dann gemeinsam mit einer Tochter der Frankfurt School den GLS Alternative Investments Mikrofinanzfonds aufgelegt. Also das ist unser erster Publikums-AIF gewesen. In 2017 haben wir einen weiteren Fonds aufgelegt, den GLS Klimafonds. Ist natürlich momentan thematisch sehr, sehr interessant. Vom Thema ist in aller Munde das Thema Klimaschutz und die großen Herausforderungen. Das ist ein Mischfonds, grob Allokation 70% Renten, 30% Aktien. Auch hier investiert der Fonds auf der Aktienseite sehr stark in Unternehmen, die einen glaubwürdigen Beitrag zum Klimaschutz bringen. Das lassen wir also extern zertifizieren, zum Beispiel durch IMUG. Und auf der Anleihenseite durch glaubwürdige Green Bonds. Dort haben wir ein eigenes Green Bond-Auswahlverfahren entwickelt, da nicht jeder Green Bond das verspricht, was draufsteht. Also aus unserer Sicht nicht alle Bonds grün sind, sodass wir dort sehr selektiv im Bereich der Green Bonds investieren, aber auch in ganz besondere Projektanleihen. Genau. Und im letzten Jahr haben wir wieder zusammen mit einer NGO, dem Baum e.V. aus Hamburg und der Green Growth Futura als Partner, den Baum für Future Fonds aufgelegt. Das ist ein Fonds, der in nachhaltige mittelständische Unternehmen investiert, aber auch einen Ansatz hat in Unternehmen, die sich transformieren, also die stärker Nachhaltigkeitsprofile umsetzen. Die werden dort auch von der Green Growth Futura eng begleitet, weil sich natürlich alle Unternehmen nachhaltiger aufstellen müssen, die ganze Gesellschaft, und vor allem die ganze Wirtschaft muss sich transformieren, tut sie ja auch in vielen Teilen leider nicht schnell genug, aber sie tut es. Und dieser Fonds geht halt in die Unternehmen, die da besonders glaubwürdig deutliche Fortschritte erzielen.
Es ist zwar erst November 2019, aber lassen Sie uns bitte bereits über das vergangene Jahr sprechen. Wie lief es bei Ihnen?
Einmal der Blick auf die der Performance der Fonds. Ökonomisch haben wir natürlich gerade auf der Aktienseite ein sehr, sehr gutes Jahr. fast hinter uns. Es ist ja noch nicht vorbei, aber die Wertentwicklung der Aktienmärkte ist ja weltweit in der Regel sehr, sehr positiv gewesen. Das schlägt sich auch in unseren Wertpapierfonds nieder. Auch unser Mikrofinanzfonds hat eine anständige Rendite, ist natürlich niedriger als bei einem Kapitalmarktfonds, aber die ist halt ebenso sehr beständig. Worauf wir besonders stolz sind bei unserem Aktienfonds, das zeichnen Sie jetzt auch bei den anderen Fonds ab, dass wir eine sehr niedrige Volatilität haben im Vergleich zum Gesamtmarkt, was für gewisse Kundengruppen auch nochmal ein sehr wichtiges Argument ist, dass wir eine sehr berechenbare Rendite, also vergleichsweise berechenbar, selbst vom Aktienmarkt haben, nicht diese Extremschwankungen haben wie der ein oder andere Wettbewerbsfonds auch. Auf der Investorenseite haben wir wirklich sehr, sehr hohen Zuspruch. Wir haben in diesem Jahr unser Fondsvolumen von rund 320 Millionen Euro zum Jahresanfang auf schon jetzt 470 Millionen gesteigert, also gute 50% plus. Und wie gesagt, das Jahr ist noch nicht vorbei, da sind wir sehr erfreut. Wir konnten im Mikrofinanzfonds als auch bei unserem Aktienfonds erfreulicherweise auch größere Abschlüsse verzeichnen, dass dort institutionelle Investoren eingestiegen sind, die dort auch nochmal zum deutlichen Anstieg des Volumens beigetragen haben. Genau, ja, und für uns natürlich der wichtigste Aspekt, die Nachhaltigkeitsseite. Da konnten wir gerade auch in diesem Jahr wieder schöne, besondere Projekte identifizieren, in denen wir investieren konnten. Beispielsweise mit unserem Klimafonds haben wir in die Firma Hylea investiert, in eine Anleihe, eine sehr kleine Anleihe von einem kleinen Unternehmen, das in Lateinamerika quasi Paranüsse einsammelt und die unter anderem halt auch in Europa und speziell in Deutschland vermarktet. Und zur Paranuss muss man wissen, die Bäume wachsen nur im Regenwald. Man kann die nicht in der klassischen Plantagenhaltung quasi züchten, sodass wir hier ein Geschäftsmodell unterstützen, was per se den Regenwald schützt, weil sonst nicht funktioniert. Und natürlich Bevölkerungsgruppen in sehr ländlichen Regionen, Waldregionen, nah am Regenwald eine Existenzsicherung macht, gibt. Ja. Das ist jetzt so ein typisches Investment, wo wir halt schaffen, einerseits zum Regenwaldschutz beizutragen und unter sozialen Gesichtspunkten auch quasi eine soziale Rendite erzielen. Ja. Und ökonomisch rechnet sich das auch entsprechend für die Investoren. Ja, und für uns sehr, sehr wichtig, man kann natürlich über das Thema Nachhaltigkeit immer viel reden. Das tun ja mittlerweile sehr viele und schreiben sich auf die Fahnen. Die Frage ist dann natürlich immer, wie nachhaltig ist wirklich jeder, und wir freut es uns besonders, dass wir in diesem Jahr beim Fair Finance Guide, das ist eine Bewertung einer NGO, Facing Finance, die quasi den Finanzsektor beleuchtet, ne, auf Nachhaltigkeitskriterien und auch auf Glaubwürdigkeit, zum vierten Mal in Folge in Deutschland den ersten Platz belegt haben. Diese Bewertung wird in vielen Ländern durchgeführt, also nicht nur in Deutschland, ist aber immer länderweise, und wir haben jetzt wiederholt, zum wiederholten Mal den ersten Platz belegt. Da sind wir sehr stolz drauf, weil wir glauben, das ist ein sehr strenger Ansatz, der vor allem auch beleuchtet, ist ein Anbieter glaubwürdig in dem, quasi wie er agiert. Man wird also an seinen eigenen Kriterien gemessen. Man kann ja über die Kriterien ansonsten streiten. Und das wird er bisher halt ohne Kontroversen gegen unsere eigenen strengen Kriterien dort abgeschnitten haben. Das freut uns sehr.
Kommen wir doch zum Außergewöhnlichen an der GLS Bank. Die Politik ist mit der Umsetzung der Klimaziele zurückhaltend. Es sind die Kirchen und es ist die Jugend, die klare Aussagen treffen. Die Jugend geht organisiert als Fridays for Future demonstrierend auf die Straße. Die GLS Bank unterstützt die Bewegung Unternehmen für Fridays for Future. Das haben sie durch die Teilnahme als Bank an einem Streik im September zum Ausdruck gebracht. Die Bank war im Rahmen des regulatorisch Möglichen geschlossen und die Mitarbeiter demonstrierend auf der Straße. Ist das als Kapitalmarktakteur nicht unüblich und eher hinderlich für ihr Geschäft?
Zweifelsohne kann man das als unüblich bezeichnen, aber unorthodoxe Wege prägen die Geschichte der GLS Bank als Pionier. Wir sind immer davon gekennzeichnet, dass es sicherlich auch Diskussionen geht und dass wir ungewöhnliche Wege gehen. Aber wir wollen ja was bewegen. Ja, und mit einer Mainstream-Denke und Handeln wird man keine Veränderung erzielen. Ja. Und deswegen, wir stehen da sehr stark hinter dieser Bewegung, weil wir glauben, es muss jetzt wirklich was getan werden. Vor allem muss es viel ambitionierter getan werden. Und wir sind ja auch glücklich, wir sind damit nicht alleine. Also sind vielleicht eine der wenigen Banken und vielleicht auch an prominentester Stelle. Aber es gibt ja eine breite Bewegung auch, insbesondere in der Wissenschaft. Ja, also sehr starke Aussagen ja von der Wissenschaft, dass dringend was getan werden muss. Ja. Insbesondere aber sind es auch ja viele Unternehmen am 20.09. auf die Straße gegangen. Ja. Wir sind da nicht alleine. Und jetzt ist die Politik dran, glaubwürdiger und ambitionierter zu handeln.
Hier interessiert mich Ihre Meinung. Wird die Politik das denn schaffen?
Man muss es hoffen, sonst sind wir verloren. Man muss das ja so deutlich sagen. Bisher ist es ein Klein-Klein. Ja. Die großen, die wirkungsvollen Schritte fehlen. Und ja, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Ja. Also es ist dringend deutlich, sind deutlich energischere Schritte nötig. Meines Erachtens ist die Wirtschaft an vielen Stellen schon wesentlich weiter als die Politik.
Gilt das auch für Finanzunternehmen?
Das Thema Nachhaltigkeit und auch Zukunftsfähigkeit spielt am Kapitalmarkt eine große Rolle. Man muss natürlich aber sagen, es ist sehr stark durch die Regulierung getrieben und damit auch sicherlich hat es eine hohe Aufmerksamkeit, die ist aber nicht immer intrinsisch getrieben oder intrinsisch motiviert, sondern so ein bisschen als, von dem einen oder anderen wird es immer noch als notwendiges Übel angesehen. Da würde ich mir bei dem einen oder anderen Akteur auch doch noch eine größere Offenheit wünschen. Und man muss, die Regulatorik hilft hier natürlich, aber man muss sagen, die ist an einer Stelle vielleicht auch Fluch und Segen zugleich.
Sie sprachen gerade über Motivationen und da möchte ich anknüpfen. Was sind die grundsätzlichen Motivationen von Investoren und mit welchen Motivationen sollten Ihre Kunden ausgestattet sein?
Kunden, die zu uns kommen, sind sicherlich sehr stark am Thema Nachhaltigkeit interessiert. Sie suchen einen glaubwürdigen Ansatz, ja, sie suchen auch einen ambitionierten Ansatz. Die Anlegerinnen und Anleger wollen etwas bewegen. Also bei unseren Kunden steht ganz klar die Motivation, gesellschaftlich, ökologisch was zum Positiven zu bewegen im Vordergrund. Und das ist auch unsere Motivation. Ja, daher ist sie eher altruistisch geprägt, ja, auch gemeinwohlorientiert. Orientiert. Das ist die Grundprägung und unterscheidet sich damit aber auch von der Motivationslage anderer Investoren. Ja. Was man im Bereich Nachhaltigkeit sieht, es gibt halt auch viele Investoren, die oder auch Finanzakteure, ne, Entwickler von Finanzinstrumenten, die eher einen egozentrischen Ansatz verfolgen. Ja. Da lassen sich drei verschiedene Grundtypen erkennen. Viele sind zum Beispiel nur durch die Regulatorik gedrängt. Sie wollen das gar nicht, sind da nicht von überzeugt. Viele sind von Stakeholdern aufgefordert, wo die handelnden Manager selber nicht davon überzeugt sind. Das heißt, sie sind nur Sicherheitsbedenken im Sinne von Reputation. Man will persönlich Reputationsrisiken verhindern, ist aber nicht überzeugt, was wirklich verhindern zu können, geschweige denn zu wollen. Eine weitere Gruppe, sicherlich momentan die dominierendste, ist der, ich nenne es jetzt mal grüne Mainstream. Man hat das Thema erkannt, man hat das als Trend erkannt, man muss das heute tun. Dieser Bereich ist sehr unterschiedlich vom Grad der Nachhaltigkeit. Das geht vom offensichtlichen Greenwashing durchaus bis zu sehr ambitionierten Ansätzen. Im Vordergrund steht es aber immer noch, sich selber halt auch als grün darzustellen und vielleicht auch Risiken zu vermeiden. Weniger stark der Fokus, auch wirklich was verändern zu wollen für die Gesellschaft oder für Umweltthemen. Und dann ist es bei diesen eher egozentrischen Motivationen auch sicherlich noch die Gruppe der renditeorientierten Optimisten, also die gewisse Nachhaltigkeitsthemen im Bereich vielleicht Mobilität, gerade E-Mobilität oder auch Wasserstofftechnologien, ökonomische Opportunitäten sehen und einfach daran glauben, ich kann damit höhere Renditen erzielen als mit konventionellen Investitionen. Ja. Und davon grenzen sich halt die eher altruistischen Investoren ab, die man neben dieser Gruppe, wo wir uns auch sehen, die wirklich was verändern wollen, wo die Veränderung der Impact im Vordergrund der Investitionsentscheidung steht, gibt es noch eine zweite Gruppe, die im Sinne von Do Not Harm glaubwürdig keinen Schaden anrichten wollen. Ja? Und die verzichten dann auch auf eine Rendite, wenn es sein muss, um keinen Schaden zu erzielen. Es steht aber nicht unbedingt die Veränderung im Vordergrund, auch wirklich ja, Pionierleistungen zu erbringen, wenn es um Veränderungen geht.
Wie sieht es denn mit institutionellen Investoren aus? Stehen die bei Ihnen im Fokus?
Ja, das habe ich vorhin bei der Vorentwicklung ja schon erwähnt. Wir haben in diesem Jahr insbesondere bei unserem Aktienfonds mit der entsprechenden Größe und Historie Investitionen bekommen von institutionellen Investoren, zum Beispiel aus dem Versicherungsbereich. Und unser Mikrofinanzfonds hat in diesem Jahr ebenfalls sehr hohe Mittelzuflüsse aus dem institutionellen Bereich bekommen. Auch hier von einem nachhaltigen Investor aus dem auch Versorgungsbereich. Und wir haben aber auch große NGOs, die dort investiert haben. Also diese beiden Angebote insbesondere sprechen auch heute schon, auch wenn sie Publikumsfonds sind, institutionelle Investoren an. Wir können natürlich bei entsprechenden Voluminas auch Tailor-Made-Spezialfonds für institutionelle Investoren anbieten und bieten als Bank selber auch immer im Bereich Impact Investing ganz spezielle Investmentlösungen außerhalb des Fondsbereichs an. Ja. Also Impact-Anleihen zum Beispiel, die ganz bestimmte Themen und Projekte adressieren. Da muss man einfach ins Gespräch kommen, was sucht der Investor jetzt auch.
Wie sieht die Vertriebssituation bei Ihnen aus?
Bisher stand die quasi auf zwei Beinen. Das eine war unser Bankvertrieb, klassisch gesprochen. Also meine Kolleginnen und Kollegen in der Kundenberatung der GLS Bank. Ja, sowohl in der telefonischen Beratung als auch in der Filiale vor Ort. Das war das, ich sag mal, unser Hauptstandbein. Daneben haben wir hohe Zuflüsse gehabt von sogenannten Selbstentscheidern, ja, die wir auch teilweise gezielt adressiert haben. Das sind auch nennenswerte Zuflüsse. Und seit Anfang dieses Jahres suchen wir gezielt auch Vertriebspartner, ja, aber selektiv, ja, die Werte und Ambitionen mit uns teilen. Ja, das heißt also, die eine gesellschaftliche Veränderung wollen, die selber nachhaltige Anbieter sind, da sind wir gezielt auf der Suche und freuen uns auch, wenn jemand zu uns Kontakt aufnimmt. Das Gleiche gilt natürlich auch auf der Entwicklungsseite, dass wir immer offen sind für Partnerschaften, für spannende Projekte, wo wir überzeugt sind, dass eine Wirkung erzielt wird.
Die Abschlussfrage, der Blick in die Zukunft. Was können Ihre Investoren im kommenden Jahr 2020 von Ihnen erwarten?
Wollen noch stärker auch mit Direktinvestments arbeiten, auch im Fondsgeschäft. Ja, also noch stärker weg von Sekundärmarkttransaktionen, also dass ich nur Wertpapiere quasi an der Börse handel. Direkt in die Unternehmen, in die Projekte geht das Geld ja beispielsweise bei einer Kapitalerhöhung, bei einem Börsengang. Also dann habe ich den unmittelbaren realwirtschaftlichen Impuls. Wir orientieren uns sehr stark auch an den Zielvorgaben der SDGs, der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Das bedeutet ja auch, wenn ich diese Ziele verfolge, dass wir einen Nord-Süd-Transfer brauchen. Wir brauchen wesentlich stärkere Investitionen im globalen Süden. Ja, es reicht nicht, wenn wir in Deutschland alleine singulär die Ziele versuchen zu erreichen. Und wir liegen da beim Thema Klimaschutz ja schon hinten. Für Entwicklungsländer, Schwellenländer, die wirtschaftlich viel schwächer stehen, sind die Investitionen natürlich um ein Vielfaches größer in Relation zur wirtschaftlichen Potenz der Länder. Und hier sehen wir sehr wirkungsvolle Investment-Opportunitäten, die aber auch aus ökonomischer Sicht sehr, sehr vielversprechend sind, wenn wir bedenken, wir sind in Deutschland in einem Negativzinsland, wenn man die klassischen Asset-Klassen sieht. So dass unser Fokus viel stärker auf Direktinvestments sein wird und sicherlich auch einen noch stärkeren Schwellenländerfokus haben wird. Ansonsten wollen wir uns als Anbieter natürlich auch immer weiterentwickeln. Das Thema Glaubwürdigkeit ist wichtig. Wir bewegen uns in einem Feld, wo jeder mittlerweile sagt, er ist nachhaltig und vermeintlich schon immer war. Wenn man sich natürlich die Geschäftsmodelle anguckt, kann man da Fragen dran haben. Wir glauben, es wird sehr wichtig, glaubhaft auch darzulegen, wie ist denn wirklich die Wirkung meiner Investments, sodass wir aktuell sehr viel Energie und auch Investitionen tätigen im Bereich Wirkungstransparenz, also Impact Measurement, erstmal aufzuzeigen, wie wirkt die Investition und das auch berechenbar zu machen. Ja, das ist eine große Herausforderung. Ja. Aber ich glaube, dass die Zeit ist dafür reif und es braucht auch der Gesamtmarkt. Und auch hier wollen wir wieder ein Vorreiter sein, hier eine noch größere Transparenz zu erzielen.
Herr Kürlings, danke für das interessante Gespräch.
Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren. Alti.de